Guten Tag. Im Rahmen des Green Deal für Europa im Jahr 2019 bekräftigte die EU ihre Absicht, die Masse der weggeworfenen Lebensmittel pro Kopf bis im Jahr 2030 auf die Hälfte zu reduzieren. Das Europaparlament setzte den Zielwert im März dieses Jahres auf 20% in der Produktion und auf 40% im Konsumbereich. Der Rat der EU-Umweltminister stellte sich hinter die Werte, welche von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurden, nämlich eine Reduktion um 10% in der Produktion und um 30% im Konsumbereich. Zudem will man die Reduktionsziele für weggeworfene Lebensmittel Ende 2027 neu analysieren. Food Waste ist ein großes Thema, vor allem in der entwickelten Welt. Hier geht es zum Teil so weit, dass Menschen mit tiefer Überzeugung zur Rettung von Lebensmitteln aufrufen. Sie kritisieren dabei nicht nur den Überverbrauch oder die Verschwendung, sondern auch die Tendenz, in den Kaufläden nur genormte Äpfel, Karotten, Kartoffeln und so weiter zu kaufen, während die weniger piekfeinen Stücke als Ausschussware gehandelt werden und bestenfalls zu Konserven und sonst zu Tierfutter verarbeitet oder sonst geradewegs weggeworfen werden. Ich muss zugeben, dass ich diese Menschen immer etwas seltsam gefunden habe. Das Retten von Nahrungsmitteln ist für mich verbunden mit dem Herausklauben von verschimmelten Äpfeln aus der Abfalltonne und das finde ich eher eklig. Die Philosophie, alle von der Natur oder von den Menschen erzeugten Lebensmittel möglichst vollständig zu nutzen, leuchtet mir schon ein. Nicht zuletzt deswegen, weil man dann etwas weniger produzieren müsste, das man dann dafür halbwegs biologisch anbauen könnte. Soweit kann ich folgen. Der Schlachtruf «Nose to Tail» bei der Verwertung von Schlachtvieh löst bei mir sogar eine gewisse Begeisterung aus, denn was eine richtige Ochsenschwanzsuppe oder ein Ochsenschwanz ist oder eine Rinderzunge, aber auch Schweineschnauzen und bis zu einem gewissen Grad auch Schweineschwänzchen, das weiß ich selber stark zu schätzen. Wie dieser Schlachtruf bei der Karotte aussieht, weiß ich nicht. Jüngst saß ich im Zug, als ein paar Abteile weiter hinten eine Frau davon erzählte, wie sie von einer Wunderheilerin ein paar Blätter Rübenkraut verschrieben erhalten habe und selbiges gar wundertätige Wirkung entfaltet habe. Aber ansonsten habe ich keinen Begriff, zum Beispiel von Rübenkrautsuppe. Aber wie auch immer. Im Grunde genommen geht es doch primär um die Befriedigung des Bedürfnisses nach Kalorien, und zwar weltweit. Und hier ist laut dem Dietary Energy Supply Indikator das Verhältnis von produzierten zu benötigten Kalorien zwischen 2009 bis 2022 von 119% auf 124% gestiegen. Will sagen, der Welthunger könnte täglich 1,24 Mal gestillt werden, wenn man es nur richtig einrichten würde. Wenn man also global denkt, so geht es unmittelbar weniger um den Food Waste, als vielmehr um die Frage, wie man die hungrigen Mäuler mit dem vorhandenen Brot stopfen kann. Dass diese Frage keine einfachen Antworten hat, ist klar, und so kehre ich zurück zum Thema Food Waste in der Europäischen Union, das sich gerade wegen des Mangels an unmittelbarer Dringlichkeit ausgezeichnet dafür eignet, die Mechanismen in groben Zügen zu skizzieren. Zuerst wird ein Ziel gesetzt, also ein Problem erkannt und die Lösung formuliert. Dann dampft das Parlament bzw. die ihm innewohnenden Interessengruppen diese Lösung auf die Hälfte ein. Dann setzt sich der zuständige Ministerinnenrat damit auseinander und halbiert diese Lösung erneut, worauf die einzelnen Länder in einer Vernehmlassung und vor dem Hintergrund ihres Vetorechtes noch einmal die Stimme der Lobbygruppen erklingen lassen, die in den jeweiligen Ländern ihre Interessen geltend machen. Am Schluss einigt man sich in einem wiederum komplexen Mechanismus, in dem die Interessen verschiedener Länder und ihrer Lobbygruppen bei dieser Frage mit anderen Gesetzesprojekten aufgewogen werden, bei welchen die Interessen verschiedener Länder und ihrer Lobbygruppen vor dem Hintergrund des Vetorechts der jeweiligen Länder ebenfalls zu wahren sind, was am Schluss eine Art von Kuhhandel ergibt, hinter dem ein hochkompliziertes Räderwerk an Politik und Diplomatie steckt, ganz wie im richtigen Leben oder in der hohen Politik. Beziehungsweise eben genau so sieht die hohe Politik vermutlich aus. Und zwar nicht nur in der Europäischen Union, sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika genau gleich. Will sagen, es ist damit zu rechnen, dass auch beim Food Waste irgendwann irgendein Ziel konkret wird und als Gesetz beschlossen und per Saldo sogar in die Praxis umgesetzt. Laut der Welternährungsorganisation geht rund ein Drittel der Nahrungsmittelproduktion auf der Welt auf ihrem Weg in die Haushalte verloren oder verdirbt sonst wie, was den Überschuss an produzierten Kalorien von einem Viertel gegenüber dem effektiven Bedarf wiederum relativiert. In der EU werden jährlich 59 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verschwendet, was 131 Kilogramm an Food Waste pro Person und Jahr entspricht. Nicht vergeudet, sondern exportiert werden viele Teile des gemeinen Mastschweins aus der Europäischen Union und zwar nach China. Im Rahmen eines weiteren globalen Mechanismus von Interessen vermag es nicht wirklich zu erstaunen, dass China ein paar Tage nach der Ankündigung von Strafzöllen der EU auf importierte chinesische Elektroautos Abklärungen über Strafzölle auf importierte europäische Schweinebestandteile ankündigte. Diese Schweineteile würden zu unfair günstigen Preisen nach China geliefert, weil der Staat bzw. die Europäische Union die Produktion oder den Export massiv subventioniere, hieß es von chinesischer Seite. Die Europäische Kommission beharrte darauf, dass die gesprochenen Subventionen ganz und gar im Rahmen der Richtlinien der Welthandelsorganisation lägen. Der Export von Schweinefleisch aus der EU nach China ging im Jahr 2023 nach Volumen um 23% zurück, machte aber immer noch 17% der gesamten Agrarexporte der EU nach China aus. Ich erwähne dieses letztlich ziemlich unbedeutende Kapitel aus dem Grund, weil die Produktion von EU-subventioniertem Schweinefleisch zwecks Exports nach China einen durchaus beachtlichen Themenstrang in Robert Menasses Roman «Die Hauptstadt» darstellt. Es bleibt aktuell, dieses Buch. Ebenfalls aktuell bleibt der Anspruch Chinas auf das gesamte südchinesische Meer bis hinunter zu Malaysia und Singapur, den die Volksrepublik seit längerer Zeit ziemlich unverfroren erhebt und damit in erster Linie die Rechte von Vietnam und den Philippinen bestreitet. Die Raubritterforderungen erstrecken sich fast 2000 Kilometer in den Süden, in Meeresteile, die vom chinesischen Festland keine Ahnung haben. Deshalb schüttet China Fake-Inseln auf, welche es dann aber auch militärisch befestigt, die aber militärisch wohl nicht besonders viel wert sind, mindestens im Moment. Trotzdem muss ein normaler Mensch bei solchen geografisch in keiner Art und Weise begründeten und somit reinen Großmachtforderungen zweimal leer schlucken und sich fragen, wie man darauf am besten reagieren solle, vor allem nachdem China kühl festgestellt hat, dass es allfälligen Schiedssprüchen der zuständigen internationalen Instanzen keine Folge leisten wolle. Es handelt sich offensichtlich um ein Nebenprodukt des wirtschaftlichen Aufstiegs zur Großmacht. Die Chinesinnen wollen den US-Amerikanerinnen in nichts nachstehen. Es versteht sich, dass man davon ausgeht, dass diesen Gebietsforderungen weitere Forderungen gegenüber den Nachbarländern folgen werden. Wenn man will, kann man davon träumen, dass China die Absicht hat, die Demütigung durch die Japanerinnen vor knapp 100 Jahren bald einmal umzukehren und seinerseits ganz Ostasien unter seine Fuchtel zu bringen. Grundsätzlich lässt sich so etwas auch ohne kriegerische Mittel bewerkstelligen, namentlich im Wirtschaftsbereich, aber die Territorialansprüche haben für mich ein eindeutig kriegerisches Format. Sie öffnen die Option weiterer kriegerischer Aktionen gegen alle möglichen Länder rund um dieses südchinesische Meer. Ich gehe davon aus, dass die Betroffenen diese Option ihrerseits im Auge behalten, wobei sie sich nicht auf den Schutz der Vereinigten Staaten verlassen sollten, auch wenn diese regelmäßig ein paar Flottenverbände im südchinesischen Meer auffahren lassen. In den Vereinigten Staaten hat der Oberste Gerichtshof ein Bundesgesetz bestätigt, wonach Menschen, die wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurden, keine Waffen kaufen dürfen. Eine Vorinstanz hatte dieses aus dem Jahr 1994 stammende Gesetz aufheben wollen, weil es gegen den zweiten Zusatz zur US-Verfassung verstoße, wonach jedermann das Recht auf Waffenbesitz habe. Anlass zu diesem Urteil war die Beschwerde eines Texaners gewesen, der seine Freundin in einem Parkhaus angegriffen hatte und später gedroht hatte, sie zu erschießen, worauf ihm eben der Kauf und das Tragen einer Waffe verboten worden waren, wogegen er sich zur Wehr gesetzt und von einer sozusagen halbhohen Instanz der US-Bundesgerichte Recht erhalten hatte. Das Oberste Gericht hob diesen Spruch nun auf. Jetzt stellt sich die Frage, ob dieses von notorisch rechtsauslegenden Richterinnen besetzte Gremium doch hin und wieder in der Lage ist, halbwegs vernünftige Entscheide zu fällen, was vor allem deswegen interessant ist, weil alle Urteile gegen Wrestler Donald Trump früher oder später beim Obersten Gerichtshof landen werden, den der Wrestler zu schönen Teilen selber personell besetzt hat. Dementsprechend kann man dieses Gremium eigentlich nur noch als Idiotenrat ansehen, was einzelne Richter wie Clarence Adams oder neuerdings Chief Justice Samuel Alito immer wieder bestätigen, auch wenn Alito schon von George W. Bush ernannt worden war. Am 21. Juni entsandte der turkmenische Präsident Serdar Berdimuhamedow seine allerherzlichsten Wünsche und Gratulationen zum 60. Geburtstag von Alek Kononenko, den Chef des Astronautenkorps von Roskosmos. Er ist 1964 in Çarşu in der damaligen turkmenischen Sowjetrepublik zur Welt gekommen und ist seit Februar dieses Jahres der Mensch mit der längsten im Weltraum verbrachten Zeit. Am 6. Juni feierte er in der Weltraumstation ISS seinen 1000. Tag. Er ist seit 2008 immer wieder mit Missionen auf dieser Station betraut worden. Davon abgesehen ist in Turkmenistan bzw. auf der Webseite der turkmenischen Nachrichtenagentur TDH im Moment nicht besonders viel los. Nur die Akkreditierung bzw. Nomination von Botschaftern, zum Beispiel von Toyli Babayevic für Italien und Griechenland. Zum Schluss noch die Nachricht, dass nicht nur die Hälfte aller Tomaten, die in Frankreich verspiesen werden, weder aus Spanien noch aus Algerien, sondern aus Marokko stammen, sondern dass sie da selbst wegen des Wasserverbrauchs der Pflanzen zum gleichen Grundwasserproblem führen wie in Altamira in Spanien. Immerhin hat es nun in Spanien seit langer Zeit wieder einmal tüchtig geregnet, sodass das Problem mindestens vorübergehend wieder etwas eingedämmt scheint. Guten Tag.